Nun in der neuen Ausgabe großes Thema die Atomkraft.
Atomkraft, nein, danke.
Oder Atomkraft, ja bitte.
Lässt sich mit Atomkraft das Weltklima retten? Es klingt vielleicht paradox, doch in der aktuellen Klimadebatte melden sich die Befürworter der Atomkraft genau damit zu Wort.
Überall Atomkraft, als wäre wieder 2010. Sollten die Atomkraftwerke fürs Klima weiterlaufen? Und können sie überhaupt? Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Kooperation mit der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, ich arbeite als Redakteurin bei beiden Medien und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra.
Hallo.
Wir nehmen uns hier heute wie immer die drei Klimathemen der Woche vor. Als erstes befassen wir uns mit einer neuen Klage gegen das deutsche Klimaschutzgesetz. Dann besprechen wir, warum Deutschland die Förderprogramme fürs effiziente Bauen stoppt. Und zum Schluss sprechen wir noch über ein Thema, das immer mal wieder in der Luft liegt und aktuell auch wieder durch die Meinungsseiten der Medien geistert. Brauchen wir Atomkraft fürs Klima?
Ja, da kochen die Emotionen immer hoch, aber dazu gleich mehr. Erstmal wollen wir über eine Klimaklage reden, die diese Woche beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht wurde. Am Dienstag haben 9 Kinder und junge Erwachsene mit Hilfe der Deutschen Umwelthilfe eine Verfassungsbeschwerde gegen das Bundesklimagesetz erhoben. Und der Grund? Das Gesetz ist ihnen trotz Nachbesserungen nicht ehrgeizig genug, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.
Genau. Vielleicht noch mal eine kurze Rückblende. Das war ja letztes Jahr eine riesige Nachricht. Also das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, damals also noch der Großen Koalition, teilweise nicht im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Damals hatten auch Jugendliche geklagt, zusammen mit Umweltgruppen. Und da hatte das Gericht gesagt, ja, stimmt, die Bundesregierung schränkt die Freiheit der jungen Menschen zu sehr ein, weil sie vor 2030 zu wenig Klimaschutz betreibt. Und damit lässt sie zu viel Klimakrise und zu wenig Spielraum für das Emittieren von Treibhausgasen übrig, für die Zeit bis zur Klimaneutralität. Nach diesem wirklich umfassenden Verriss besserte die Große Koalition dann sehr schnell nach, visierte die Klimaneutralität dann insgesamt nicht mehr für 2050 an, sondern schon für 2045 und plante auch eine schnellere Reduktion der Treibhausgase bis 2030. So, Rückblende beendet.
Ja, springen wir mal wieder zur aktuellen Verfassungsbeschwerde. Was kritisieren denn die KlägerInnen? Das ist vor allem eines, und zwar, dass die Bundesregierung die Planung des Klimaschutzes noch immer nicht auf Basis von einem CO2-Budget durchführt. Lass uns mal kurz darüber sprechen, was das eigentlich ist. Also aktuell sind die Klimaziele in Deutschland nur relativ. Also bis 2030 zum Beispiel will die Bundesregierung ihren CO2-Ausstoß um 65% gegenüber dem Niveau von 1990 mindern. Bis 2045 dann um 100%. Eigentlich geht es da dem Plan nach einfach mehr oder weniger linear runter. Aber um das festzulegen, hat eben sich niemand am Anfang mal hingesetzt und gefragt, Moment, wie viel Treibhausgas darf Deutschland eigentlich insgesamt noch ausstoßen? Und wie teilen wir das möglichst sinnvoll auf die nächste Zeit auf?
Wenn man das mal auf den Alltag überträgt, niemand würde so sein Konto führen, also seine Ausgaben planen, ohne zumindest mal so ungefähr darüber nachzudenken, wie viel Geld reinkommt und wann das Monatsende ist. Ja, sprich, also wie das Budget aussieht. Und genau das macht Deutschland bisher aber beim Klimaschutz. Und nebenbei bemerkt, sind wir da auch international überhaupt nicht allein. Ja, und jetzt fügen wir diesem Alltagsbeispiel mal noch so ein bisschen Komplexität hinzu und stellen uns mal das gemeinsame Budget einer Familie vor, die zusammenlebt, vielleicht 2 Mütter, ein Onkel, 3 Kinder. Da sieht man schon in diesem einfachen Beispiel, eine einzige Lösung gibt es da nicht für die Aufteilung des Geldes. Also alle Familienmitglieder haben irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse, wahrscheinlich unterschiedliche Einkommen. Vielleicht haben die Erwachsenen sogar untereinander Schulden, wer weiß. Also das heißt, dass man irgendwie zusammen Prioritäten setzen und sich einigen muss, was fair ist. Und genau das ist international beim Klimaschutz bisher nicht passiert. Also das heißt, wir haben zwar Berechnungen vom Weltklimarat, wie viel CO2 die Welt insgesamt noch ausstoßen darf, um die Erderhitzung mit einiger Wahrscheinlichkeit bei 1,5 Grad zu stoppen. Aber das Paris-Abkommen sagt nicht, okay, so und so viel von dieser Menge geht an Deutschland, so und so viel an die USA, so und so viel an Indien.
Das heißt, dass jedes Land auf sich allein gestellt ist, dass da zum Schluss das globale Budget nicht gerissen wird, ist entsprechend überhaupt nicht gesetzt. Es wird auch nicht wahrscheinlicher, wenn sich die Staaten erst gar nicht mit ihrem CO2-Budget befassen. Und das ist es, was eben auch den KlägerInnen bei der neuen Verfassungsbeschwerde Sorge bereitet. Und die spannende Frage, kann man denn sagen, was bei so einer Budgetrechnung eigentlich rauskäme? Wie gesagt, eindeutig ist es nicht. Es hängt davon ab, was man fair findet. Also sollten zum Beispiel die historischen Emissionen eines Landes eingerechnet werden. Also wer historisch schon viel emittiert hat, der darf dann jetzt weniger. Oder muss eingerechnet werden, wie reich ein Land ist. Also wer viel Geld hat, um die Transformation anzustoßen, der muss das auch schneller tun. Oder muss eingerechnet werden, wie viele Menschen in einem Land wohnen.
Ja, und da hört man schon, wie man es auch dreht und wendet, Deutschland checkt eigentlich alle Boxen. Also reich, schon immer Großemittent, wenig EinwohnerInnen. Sprich, all diese Überlegungen laufen darauf hinaus, dass Deutschland in Zukunft ein eher kleines CO2-Budget übrig bleibt. Davor, das herauszufinden, hatten wohl auch die bisherigen Bundesregierungen Angst. Dabei hätten sie nur auf ihre eigenen BeraterInnen hören müssen, nämlich auf den Sachverständigenrat für Umweltfragen. Der hat anhand genau solcher Faktoren ein beispielhaftes Budget für Deutschland berechnet. Und dabei haben sich die Expertinnen entschieden, die historischen Emissionen auszublenden, einfach weil sonst jetzt schon kein Budget mehr übrig wäre. Und sie beziehen sich nicht auf 1,5 Grad Erderhitzung, sondern auf 1,75 Grad. Und ab 2020 hatten wir der Rechnung nach noch ein CO2-Budget von 6,7 Milliarden Tonnen. Wenn wir jetzt mal die Emissionsdaten der letzten zwei Jahre angucken, dann sind von diesem Budget schon ca. 1,5 Milliarden Tonnen weg. Sprich, wenn wir so weiter emittieren, wie zum Beispiel im letzten Jahr, dann ist das Budget in nicht mal ganz 7 Jahren komplett aufgebraucht. Also noch Ende 2028.
Ja, ganz so weiter emittieren will natürlich auch die Bundesregierung nicht. Also weder die neue Ampel noch die Große Koalition. Und das Klimaschutzgesetz sieht ja durchaus vor, dass die Emissionen jährlich sinken. Das heißt, dass das Budget schon noch ein bisschen länger reicht, aber eben auch nicht bis 2045.
Genau. Und das lässt zwei Interpretationen zu. A, wir finden, dass einer deutschen Person mehr CO2 zusteht als anderen Menschen auf der Erde und erwarten, dass die anderen für uns extra sparsam sind. Also so eine Art Gewohnheitsrecht. Wer schon immer viel emittiert hat, der darf auch weiter mehr emittieren. Oder B, wir nehmen es in Kauf, dass wir die Klimaziele reißen, die wir im Pariser Weltklimaabkommen vereinbart haben. Beides ist nicht sehr schmeichelhaft, würde ich sagen.
Nein, das ist es nicht. Mal sehen, ob das Gericht auf die Argumentation eingeht. Als nächstes wenden wir uns noch einem Thema zu, das uns im weitesten Sinne alle betrifft, nämlich dem Wohnen. Doch damit unsere Gebäude auch klimaneutral werden, müssen sie anders gebaut werden. Also zum Beispiel mit dichten Fenster und Türen, gedämmten Fassaden und vor allem ohne fossile Erdöl- oder Erdgasheizung. Aber bei der energetischen Sanierung, die hat das Ziel, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken, kommen wir nicht so recht voran. Und deshalb gibt es quasi Förderprogramme der Bundesregierung. Die hat schon die alte Bundesregierung aufgesetzt und die wurden 2021 massiv nachgefragt. Und zwar so doll, dass der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Beginn dieser Woche gesagt hat, da sind so viele Anträge eingegangen, so viel Budget haben wir dafür gar nicht eingeplant. Und deshalb wurde die Förderung mit Beginn dieser Woche gestoppt. Und das hat einen ziemlichen Aufruhr verursacht. Die Verbände der Immobilienbesitzer und der Wohnungswirtschaft haben über das Ende der Förderung geschimpft, aber auch CDU-PolitikerInnen. Da fordern jetzt führende CDU-PolitikerInnen aus den Bundesländern eine Sonderkonferenz, wo eben besprochen werden soll, wie es mit der Förderung weitergeht.
Ja, das Thema ist medial ziemlich hochgekocht. Und natürlich ist es für Leute, die ein Haus bauen oder sanieren wollen und dafür halt einen Förderkredit oder einen Zuschuss vom Staat beantragen wollten, super ärgerlich, wenn jetzt dafür Geld fehlt. Ja, weil eben viele Leute bei ihrer Planung schon mit dem Geld gerechnet haben. Da wird so eine Nachricht bestimmt nicht gerne gehört. Es gibt aber ein großes Aber, denn ein Teil der Förderung sollte sowieso zum Monatsende aufhören. Also das hat auch schon der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier angekündigt. Nämlich die Förderung für neue Effizienzhäuser, die im Vergleich zum Standardhaus immer noch 55% der Energie für Heizen und Kühlen benötigen. Die sollte Ende Januar 2022 aufhören, also in ein paar Tagen. Also er hat im Prinzip angekündigt, dass der Sale bald endet und das hat dazu geführt, dass ganz viele noch schnell Anträge gestellt haben. Mit so viel Interesse hatte einfach niemand gerechnet und deswegen wurde das Budget gesprengt und jetzt ein paar Tage früher die Notbremse gezogen.
Und aus ökologischer Sicht muss man auch sagen, diese Häuser, die noch immer 55% Energie vom Normalen brauchen und die da bislang gefördert wurden, die sind gar nicht besonders ambitioniert. Zum Beispiel sagt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, dass das mittlerweile eigentlich normaler Baustandard bei Neubauten ist. Und da muss man sich schon fragen, warum der Staat etwas fördern soll, was im Prinzip auch ohne Zuschuss schon passieren würde. Allerdings hat das Bundeswirtschaftsministerium jetzt das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wie man so sagt. Denn eingestellt wurde nicht nur die Förderung dieses schwachen Neubaustandards, sondern es wurden sämtliche Fördermöglichkeiten für den Neubau und die Sanierung alter Häuser erstmal auf Eis gelegt. Und das ist ein ziemliches Debakel, denn natürlich sollten Sanierung und der Bau besonders energiesparsamer Häuser auch in Zukunft weiterlaufen. Das hat ja auch das Ministerium gesagt. Aber der jetzige Schritt, alles zu stoppen, ist eben heftig, weil viele Finanzierungen von Sanierung oder Neubauten neu berechnet werden müssen, sofern sie nicht gestoppt wurden. Und mit dieser Schreckensbotschaft hat sich die Wohnungswirtschaft gemeldet. Also das ist aus dem Nichts heraus beschlossen und umgesetzt worden. Und das ist nicht besonders vertrauensbildend, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Vielleicht kurz zur Einordnung noch, wie wichtig diese ganze Sache für den Klimaschutz ist. Also für die, die jetzt denken, okay, ich baue kein Haus, ich saniere kein Haus, was interessiert mich das? Der Gebäudesektor war 2020 ungefähr für 16% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Also das heißt vor allem das Kühlen und Heizen von Häusern. In Deutschland wahrscheinlich eher andersrum. In Deutschland haben wir so etwa 20 Millionen Wohngebäude. Die sollen 2045 halt alle keine Emissionen mehr verursachen. Vor allem bei Häusern, die schon gebaut sind, ist das eine echte Herausforderung. Und ExpertInnen sagen, dass eigentlich da viel mehr staatliche Förderung hineingesteckt werden sollte. Aber das passiert bisher gar nicht so stark. Diese Förderung landete bisher eben vor allem bei diesem gar nicht so dollen Neubaustandard. Von daher aus Klimasicht ist es eigentlich nicht schlecht, wenn da neu sortiert wird. Aber aus VerbraucherInnen-Sicht ist es natürlich echt ein Problem. Also wenn da plötzlich Geld brachial wegbricht, dass man in so eine große Lebensentscheidung irgendwie eingeplant hatte. Ja, also diese Umstellung, die ist einfach zu lange hinausgezögert worden, könnte man vielleicht sagen.
Und von einem Aufregerthema kommen wir gleich zum nächsten, zur Atomenergie. In den sozialen Medien und auch in klassischen Medien geht es mal wieder viel um Atomkraft.
Ja, um Himmels Willen. Ich bin so genervt. Das ist wirklich so eine Zombie-Debatte, die immer wieder aufkommt, obwohl sie halt längst ausdiskutiert ist, also zumindest in Deutschland. Brauchen wir nicht doch Atomkraft? Brauchen wir Atomkraft fürs Klima? Brauchen wir Atomkraft für die Versorgungssicherheit? Und so weiter und so fort. 10 Jahre nach dem Beschluss des Atomausstiegs diskutieren wir da immer noch drüber. Und meistens geht es da mit Verlaub um ganz schön viel Nonsens.
Ja, aber vielleicht mal kurz zur Klimabilanz von Atomkraft. Die Atomlobby betont ja immer, dass die Produktion von Atomstrom besonders sauber ist. Und die Klimabewegung in Deutschland sagt stattdessen, naja, aber zum Beispiel der Transport und die Aufbereitung des Urans verursacht auch CO2. Also das ist auch nicht klimafreundlich. Was stimmt denn nun?
Ja, im Grunde beides. Also tatsächlich kann man nicht sagen, dass Atomkraft jetzt super klimaschädlich ist. Ich habe mich da neulich für einen Artikel beim Umweltbundesamt erkundigt und das verweist auf den Weltklimarat und der sagt, pro Kilowattstunde Atomstrom fallen 3,7 bis 110 Gramm CO2 an. Das vergleichen wir jetzt auch gleich noch mit anderen Energieträgern, aber erstmal kurz vorab, wie es zu dieser großen Spanne kommt. Das liegt unter anderem daran, dass das Uran von unterschiedlichen Orten kommt, aber zum Beispiel auch daran, dass die Endlagerung des Atommülls noch ein ungelöstes Riesenproblem ist. Und das bringt eben auch Ungewissheiten bei der CO2-Bilanz mit sich. Das Umweltbundesamt hat jetzt gesagt, okay, wir nutzen den Mittelwert, also 55 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Und jetzt vergleichen wir mal. Das ist tatsächlich um Meilen besser als die Braunkohle. Also da ist es nämlich mehr als ein Kilo CO2 pro Kilowattstunde. Und bei Gas ist es immer noch ein halbes Kilo CO2. Das ist also auch noch deutlich klimaschädlicher. Und dafür auf der anderen Seite die Erneuerbaren. Wind ist um Längen besser als Atomkraft. Da fällt nur so ein Drittel bis sogar nur ein Fünftel des Klimaeffekts an. Und Solarstrom liegt aber ungefähr auf einem Level mit Atomstrom. Also jetzt über den Lebenszyklus gerechnet. Da ist dann die Herstellung von Beton und Stahl und so weiter mit drin. Aus laufenden Solaranlagen und Windrädern kommt natürlich auch kein Treibhausgas mehr raus. Also abschließend, der Klimaeffekt ist jetzt nicht das Schlimmste an der Atomkraft.
Genau, da liegt wohl die Gefahr schon eher im Atommüll, der halt viele hunderte Jahre sicher gelagert werden muss. Und falls das nicht gelingt, die ganze Welt verstrahlt. Also dauerhaft Erneuerbare, das ist ja völlig klar. Aber jetzt für den Übergang, wie sieht es da aus? Das ist ja das, was man heute oft hört. Und wenn man jetzt diese Zahlen hört, mag das ja durchaus überlegenswert klingen, oder? Also, dass man erstmal die besonders klimaschädlichen fossilen Kraftwerke aus der Realität in die Geschichtsbücher schickt und später die Atomkraft. Beides mit baldigem Endpunkt. Also nichts mit neuen AKW oder so, aber eben genau andersrum, als wir es in Deutschland gerade machen. Kurz zur Erinnerung, laut Kohleausstiegsgesetz muss das letzte Kohlekraftwerk spätestens 2038 vom Netz. Aber die Ampelregierung will das Kapitel möglichst 2030 abschließen. Und die letzten drei AKW, die gehen schon dieses Jahr vom Netz. Und da muss man jetzt wohl sagen, vielleicht hätte man das vor 10 Jahren noch diskutieren können. Aber jetzt ist der Zug doch in Deutschland abgefahren. Vor allem schon bei den abgestellten Kraftwerken. Die sind jetzt im Rückbau, so wie man das nennt. Und das ist ein jahrelanger Prozess.
Um da mal eine Vorstellung zu geben. Also erstmal müssen die Brennelemente runterkühlen, bis man sie überhaupt in Castor-Behälter verpacken und in ein Zwischenlager bringen kann. Und das allein kann schon mal 5 Jahre dauern. Und dann kann man die Anlage vorsichtig nach und nach zerlegen. Da braucht man sehr viele Leute dafür und übrigens auch ein paar Roboter für die ganz doll radioaktiv kontaminierten Bauteile. Ja, da hört man jetzt vielleicht schon raus, das kann man nicht einfach umkehren. Und selbst bei den drei noch laufenden Anlagen ist es jetzt eigentlich auch schon zu spät. Also die werden schon lange auf den Rückbau vorbereitet. Die ganzen Genehmigungen zur Abschaltung, die sind seit Jahren beantragt und trudeln auch bald ein. Die Sicherheitsplanung ist darauf ausgerichtet, dass in ein paar Monaten Schluss ist, keine Brennstäbe nachbestellt und so weiter. Also das ist keine Branche, in der man von heute auf morgen denkt. Und das merkt man auch ganz schnell, wenn man bei den Energiekonzernen mal nachfragt, die sich ja damals mit Händen und Füßen gegen den Atomausstieg gewehrt haben. Und ich habe das neulich einfach mal gemacht und mir ist da echt so ein ja, sehr überraschter bis fast genervter Tonfall entgegengekommen. Also ich lese mal das prägnanteste Statement vor, das kam von RWE. Das Kapitel Kernenergie ist für RWE abgeschlossen. Das war das Zitat.
Tja, das ist also kein Thema mehr in der Praxis. Zumindest in Deutschland, auch wenn da manchmal ein anderer Eindruck rüberkommt, wenn man sich so durch die aufgeregte Medienlandschaft bewegt. Das liegt aber auch daran, dass Atomkraft unfassbar teuer ist, sich überhaupt nicht lohnt, wenn der Staat nicht massiv subventioniert. Und übrigens ist es auch weltweit nicht so, dass da die riesige Atomrenaissance am Laufen ist. Es gibt zwar Länder, die neue AKW bauen, allen voran China, aber auch Großbritannien und Frankreich. Aber es gehen eben auch welche vom Netz. Und von den Neubauten hört man ständig, hier gibt es eine Verzögerung, da eine Panne und die Kosten vervielfachen sich immer weiter. Selbst wenn man das Problem mit dem Atommüll einfach ausblendet, das klingt jetzt eigentlich eher nach wirtschaftlichem Quatsch, während die erneuerbaren Energien immer billiger werden.
Absolut. Also selbst in Deutschland, was ja nicht gerade das Land mit den meisten Sonnenstunden ist, wie das Wetter uns gerade wieder eindrucksvoll demonstriert, ist Solarkraft mittlerweile die billigste Energieform bei den neuen Kraftwerken. So, und mit diesem erfreulichen Fakt verabschieden wir uns für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Und falls ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gerne eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und wir danken wie immer den SpenderInnen. Das waren in dieser Woche Janis Kormann, Peter Schmidt und Udo Jacobi. Danke und ein schönes Wochenende.
Ciao. Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Kooperation mit der TAZ. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, klickt auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.